What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Hallo lieber Ralf, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist. So viel sei verraten, die liebe Katrin Kolossa hat uns zusammengebracht und miteinander connected, schrieb uns irgendwann per LinkedIn in der Gruppenmail an und meinte, ihr zwei müsst euch unbedingt mal kennenlernen. Kim, ich glaube, der Ralf ist ein super Gesprächspartner für deinen Podcast zur Zukunft der Agenturen. Gesagt, getan. Ich habe dich angeschrieben, wir haben uns connected, ausgetauscht. Es hat sich bestätigt. Ich bin überzeugt, dass du viele tolle Impulse zur Zukunft der Agenturen dabei hast für uns mit dem Schwerpunkt Narrative. Was das alles bedeutet, dem nähern wir uns gleich. Aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Kim. Und vielen Dank, Katrin.
Ja, unbedingt. Also ich finde vielleicht nochmal an der Stelle Aufruf an alle, die tolle Ideen für GesprächspartnerInnen haben. Ich freue mich immer sehr, wenn das auch mal jenseits meiner Bubble stattfindet. Denn weder wir kannten uns noch persönlich, noch hatte ich vorher von deiner, nennen wir es Agentur/Beratung. Wahrscheinlich ist es ein Hybrid, oder?
Ja, ein Hybrid würde ich
auch sagen, ja. Okay, verraten wir mal, wie das Baby heißt, also Wald.
Ja.
Wald oder Wald?
Weil es also ja mit Doppel-A Wald, ne? Wir schreiben es mit Doppel-A, wir nennen es Wald. Und es steht natürlich auch, steht tatsächlich auch für den grünen Wald, also der Namensgeber ist der grüne Wald. Und wir haben es natürlich dann zu einem eigenen Wald machen müssen und wollen natürlich auch. Ne? Und
aus markenrechtlichen Gründen, weil ihr euch nicht einfach Wald nennen konntet?
Ja, nicht aus rechtlichen Gründen, sondern aus differenzierenden Gründen. Ne? Also man muss ja irgendwie dann, also sonst wäre es ja vielleicht ein bisschen schwierig mit dem Googlen und dem Google PageRank. Stimmt. Und sonst wird es auch. Ja, also es war, gab dann auch eine, dieses Doppel-A, das gibt natürlich auch so eine schöne Struktur, vielleicht so Berge oder vielleicht so Tannen sein könnten.
So absolut.
Kam es dann zum Doppel-A.
Erzähl mal kurz, was dein persönlicher Background ist. Was hast du vor Wald gemacht?
Ja, ich habe tatsächlich, komme eigentlich aus dem Planning, eigentlich so aus der klassischen Markenstrategie. Ich habe nach dem Studium bei der MEC gearbeitet, im WPP-Netzwerk damals. MEC ist der Vorläufer Wavemaker und habe dort in der Markenstrategie gearbeitet, dort in einem bestimmten, ja, in einer Abteilung oder in einer Unit, die sich dann wiederum mit Content beschäftigt hat, eigentlich als Mediaagentur ja damals recht ungewöhnlich, da wollte man schon so Content und Kontext zusammenfügen und habe mich dort mit so, ja, mit so den üblichen Planning-Aufgaben beschäftigt, die so anstanden, ne? Markenstrategische Fragen, Kampagnenplanung und so weiter. Und ja, da kamen dann auch so die ersten, sagen wir mal, ich will es jetzt nicht Zweifel nennen, aber schon die ersten Eindrücke. Ja, da war ich dann unzufrieden mit den Modellen, die dann dort eigentlich so in den, im klassischen Planning benutzt wurden. Ne? Also nicht nur bei der MEC, sondern im Allgemeinen. Ne? Du kennst diese ganzen Dinge. Markensteuerräder, Markenkernmodelle, Positionierungskreuze. Ich glaube, wir sind sogar mal mit
Limbic Maps.
Limbic Map, das mag ich sogar noch ein bisschen.
Weil es ein bisschen psychologischer funktioniert.
Das funktioniert ein bisschen psychologischer und da passiert semantisch schon mal mehr. Ne? Aber bei diesen ganz klassischen, so ganz reduktionistischen Modellen, wo es dann wirklich darum ging, okay, wir reduzieren auf eine Simple Message und versuchen mal alles, was an Komplexität da war, was so in so einer Marke vielleicht oder in so einem Unternehmen auch drinsteht, in Produkten drin steckt, versuchen das alles mal rauszureduzieren und rauszunehmen und auf eine Simple Message zu reduzieren und darauf dann Kreation aufzubauen, das war mir immer so ein bisschen ungeheuerlich und fand es fast ein bisschen unfair den Unternehmen und den Marken gegenüber, was man mit denen da so gemacht hat.
Du meinst zu verkürzt, fast zu ein bisschen die eigene Geschichte amputiert.
Genau,
die eigene Geschichte,
richtig, Komplexität amputiert, die ja einfach drin ist und deswegen so da in dieser Zeit kam es dann eben, dass ich mich dann damals schon mit meinem Co-Gründer, Co-Founder Frank Otto Dietrich, haben wir uns dann zusammengetan und haben gesagt, so jetzt haben wir uns erst wissenschaftlich damit beschäftigt, mit dem Thema Narration und Narrative. Thema Narrative Brand Planning haben wir dann publiziert, haben uns damals bemüht, ein Markenführungsmodell zu entwickeln, was funktioniert für die digitale Welt. Das war ja damals, ich würde sagen, so vor 2012, also 2012 haben wir Wald gegründet und davor waren wir einige Jahre gemeinsam unterwegs und haben das war ja so die so upcoming Social Media, da ging das so los. Da war dann auch die große Herausforderung für die ganzen Agenturen. Was machen wir denn jetzt? Wie verlängern wir, so hieß es ja noch, verlängern wir unsere Kampagne auf Social Media? Ne? Wie können wir jetzt unsere klassische Kampagne dort spielen? Und ist ja meiner Meinung nach dann immer gescheitert daran, dass man eigentlich klassische Werbemotive versucht hat, dann
auf kleine Formate irgendwie
und hat sich gewundert, dass da kein Engagement da ist und keiner mitmacht. Und ja, das war da war dann dieses dieser Umgang mit Narrativen kam eigentlich dann daher, dass wir gesagt haben, wir wollen uns mal damit beschäftigen, was wird denn eigentlich weitererzählt im Web und überhaupt, nicht nur im Web, sondern also in Social Media überhaupt, was erzählen eigentlich Menschen gerne weiter? Mhm. Ne? Und dann haben wir uns damit beschäftigt, wie ist denn eigentlich so eine Anatomie von Erzählungen? Was steckt da drin? Was ist da, was braucht's dafür? Und sind dann eben zu dem, weitergekommen zum Thema Social Media. Ich habe es ein bisschen ausgeholt.
Nee, um so Gottes Willen, das ist Thema unserer, du darfst gerne noch ein bisschen weiter ausholen. Dabei bleiben wir auch noch eine ganze Weile. Das ist ja Kern der Folge und unseres Themas heute. Ist denn dein Mitgründer auch aus dem Brand Planning?
Genau so.
Mhm. Okay, das genau heißt, so. Ihr beide habt gesagt, wir müssen, wir brauchen jetzt ein disruptives Element mit Blick auf die bestehenden Planning-Modelle, was ein bisschen langfristiger, vielleicht weniger taktisch greift, sondern wirklich zutiefst strategisches Fundament bildet für die Marken.
Richtig. Und die Unzufriedenheit, wenn ich das jetzt doch mal, die ging so in beide Richtungen. Ne? Die ging so in einerseits in die Richtung, warum wird eigentlich dann in der Strategie, im Planning, warum muss man da so analytisch sein? Mhm. Also nur so Tabellen, Zahlen, strategische Tools benutzen, die so einen analytischen Business-Anstrich haben. Und die andere Richtung war, warum ist dann eigentlich Kreation, die dann danach kommt, so völlig losgelöst von dem, was eigentlich eigentlich vorher stattfand. Ne? Mhm. Warum, also so, das ist was war wie so ein Moment, wo man dann, wo man gesagt, okay, also wie so ein Staffelstab, der aber sozusagen blind übergeben wurde, ohne dem anderen zuzugucken, wie der schon gerannt ist oder sie.
Und das kommt wahrscheinlich auch immer ein bisschen drauf an, welche, ich sag mal, Planning-Prägung man erlebt. Ne? Also es gibt ja dann das sehr analytische, fast Consulting-ähnliche Planning und dann, so kenne ich es noch im Sinne von Creative Planning, wo manchmal ja schon eine wirklich starke Kreation bei den strategischen Gedanken rausfällt, bei der man bleibt, weil die Kreation auch einfach selbstkritisch sagt, pass auf, drüber kommen wir nicht, das ist einfach richtig gut.
Ja.
Und das ist ja der Idealfall sogar, wenn es aus beiden Richtungen kommen kann und
sich
dann irgendwo in der Mitte trifft, wahrscheinlich.
Ja.
Und sag mal, wie ist das mit, weil du hast dann gesagt, ihr habt euch tiefer mit Narration, mit narrativen Elementen auseinandergesetzt, mit den Erfolgsfaktoren, was erzählen die Menschen eigentlich weiter? Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung war, aber meine war, das hat so vor 4 bis 5 Jahren, vielleicht sogar schon vor dieser Zeit angefangen. Und das Thema Narrative hat eine total steile Karriere gemacht.
Ja.
Plötzlich war es da, alle sprechen drüber, die Politik spricht drüber, wir brauchen positive Narrative für Deutschland, für die Klimakrise. Die Zeitenwende ist eine Art Narrativ. Also alle reden nur noch, und im Übrigen auch hier, also jedes Briefing, was bei uns beispielsweise in Pitches auf den Tisch kommt, beinhaltet die Frage eines Narrativs oder einer, nennen wir es mal, Kommunikationsplattform. Wenn jemand versucht, nicht das Wort Narrativ zu nutzen, spricht er oder sie von Kommunikationsplattform.
Ja.
Aber irgendwie gefühlt ist alles gerade Narrativ.
Mhm.
Kann das sein? Woher kommt das? Warum jetzt? Warum so geballt? Oder ist es halt einfach jetzt entdeckt eine Mode und in 3 Jahren kümmern sich wieder weniger Menschen darum?
Wie Erzählung wird auch immer noch mal gerne, also da erwische ich mich selbst dabei, dass ich dann gerne auch Erzählung als quasi Synonym, obwohl es vielleicht ja auch was anderes sein könnte, benutze. Ja, es ist an der Kippe, also es ist so verbreitet, dass es, ich glaube, haben sich auch schon Olli Schulz und Jan Böhmermann in irgendeinem Podcast
über aufgeregt. Jan Böhmermann hat schon mal gesagt, der inflationäre Gebrauch des Wortes Narrativ ist schon hart,
Also wir haben begonnen 2009 damit zu arbeiten mit dem Begriff. Und ich muss sagen, damals war das noch, da wurde man uns mit großen Augen angeguckt. Und hat dann wirklich, da sind wir mit einer inhaltlichen Überzeugung, dass das Richtige ist, dass das auch das Richtige für die Markenführung ist, das richtige Modell ist und so weiter, sind wir in die Abteilungen, dann in die Marketingabteilungen von den Unternehmen gekommen und hat man, also sind da auch manchmal so richtig mit 250 km/h so gegen die Wand gefahren und man wollte so gar nichts davon hören, ne? Sondern wollte einfach die klassischen Modelle haben. Deswegen regt es mich auch immer noch mal so ein bisschen auf, muss ich sagen. Und dann kam das, dass wir dann gemerkt haben, okay, wir werden sogar angefragt für unsere spezifisches Produkt, ne, eine strategische Narrative, so wie wir das nennen, und werden sogar gesucht und gegoogelt. Also es gab dann wirklich sogar Kunden oder Auftraggebende, die dann, die gesagt haben, ja, ich habe da mal strategische Narrative gegoogelt und dann kamt ihr und dann so. Und dann ist es so gekommen. So, und jetzt haben wir die Situation, dass der Begriff tatsächlich ja in jedem Briefing, wie du sagst, ja, oder in vielen Briefings ist. Und ich glaube, das ist ja immer so beides, ne? Man hat dann einerseits etwas, das ist was Neues, und ich glaube auch wirklich was Neues im Gegensatz zum Storytelling, was man früher so, was dann nur eine Zeit lang unbedingt immer sein musste, ne? Da musste unbedingt what's your story. So. Und jetzt haben wir die Narrative. Und das Neue daran ist sicher, da bleibt auch was. Ich glaube, das ist noch, da macht man sich noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das Neue und Gute daran ist, dass man sich da mehr Gedanken zu einer authentischen Basis macht. Also zu der, dass ein Narrativ stärker noch etwas zu tun hat mit dem, was wirklich in der Welt draußen los ist und was mit dir selbst auch was zu tun hat. Während so eine Story, wie das früher war, das durfte alles Fiktion, völlig abgelöst sein von Realitäten draußen und auch dem von auftraggebenden Realität.
Man sagt ja auch, man findet Narrative, ne? Man erfindet sie nicht, sondern man findet sie ein Stück weit.
Man findet das, genau, richtig. Und das finde ich auch. Und dieses Neue daran, dass das vielleicht was Authentischeres ist und vielleicht auch ein bisschen, man ist da vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit, ne? Man macht nicht einfach so, sondern, ne? Und auf der anderen Seite, was natürlich jetzt so, die Kehrseite dessen, da wird natürlich schnell gesagt, das ist jetzt ein Narrativ. Dabei ist es vielleicht nur irgendwas.
Ne? Eine Story oder eine Story etwas ausgeweitete Formulierung des Markenkerns oder so. Aber erzähl mal kurz mit Blick auf Narrativ. Jetzt bist du ja der Profi, dein Tag dreht sich um Narrative. Ihr habt geforscht auf dem Feld. Was macht wirklich starke Geschichten aus, die weitererzählt werden? Und zwar nicht nur sozusagen, ja gut, wobei es ist wahrscheinlich vergleichbar mit, die älteste Geschichte ist wahrscheinlich die aus der Bibel zumindest, die wir uns heute immer noch weitererzählen. Aber was macht starke Narrative aus? Also wann kann man von einem Narrativ sprechen und das auch wirklich berechtigterweise?
Ja, also ich würde sagen, es gibt ja eine Vielzahl von Begrifflichkeiten und es hat sich jetzt auch noch mal die letzten 10 Jahre wirklich auch weiterentwickelt. Es hat sich wirklich auch die Definitorik hat sich weiterentwickelt. Ich würde so fassen, oder womit wir arbeiten ganz stark, wir schauen, was steckt da so drin, ne? Also wir gucken, gibt es spannende Semantiken? Also das ist so der erste Punkt. Wir arbeiten dann, ne, in der Analyse vorher, ne? Wir machen Interviews mit den Unternehmen und den Organisationen und mappen alles, was wir so gehört haben an semantischen Themen, ne, an Besonderheiten. Das mappen wir dann so in einem sogenannten semantischen Raum, verwandt vielleicht mit der Limbic Map.
Ah, okay, ja.
Und haben dann aber da noch weitere, gucken dann da noch einen Schritt weiter, ne? Wir gucken dann andererseits auch danach, was findet sich denn so an gesamtgesellschaftlichen großen Fragestellungen und Aufträgen, wir nennen das dann Cause, also was findet sich denn da drin? Ist denn da, haben wir was gehört darüber, was das wie die Organisation beitragen möchte, Dinge in der Welt zu verbessern, ne? Oder auch, kann auch sein, dass das etwas ist, das kann auch ganz hedonistisch sein. Das ist jetzt gerade natürlich alles sehr, sehr wir sind so im Leben im Zeitalter der nachhaltigen Transformation. Es ist häufig ökologisch, Klimawandel und so weiter, diese Dinge. Aber das kann auch eigentlich was viel, viel, viel hedonistischeres sein. Mhm. Mhm. Also was ist sozusagen das, wofür diese Organisation morgens aufsteht und auch untergehen würde. Mhm. Ne, was braucht sie? Und das Dritte, was
das
wir dann...
Das ist dann aber nicht der Purpose, oder?
Ja, man kann das genau...
Das
also
Why.
Purpose, oder, Why, ja. Das könnte man so nennen. Also wir nennen das dann welche... Ne, genau, wir nennen es Cause, aber man könnte es jetzt so sagen, das ist das muss
also
da drin
worauf
sein.
Haben wir eine Antwort als Organisation, oder...
Ja,
welches?
Was ist so der große Mangel, der besteht und dem wir erfüllen wollen. Mhm. Ja. Und dann ist wichtig, dass man sich dann nach Gegenkräften umsieht, nach Forces of Antagonism, so nennen wir das, dass man dann schaut, okay, was hält denn eigentlich uns oder die Welt oder was hält denn eigentlich davon ab, diesen Mangel zu erfüllen? Und das ist so die Grundmechanik von Erzählung, von Geschichte. Also ich habe irgendwie einen spannenden Charakter. Mhm. Ne? Und der Charakter, der sucht etwas in der Welt, möchte etwas erreichen und es gibt etwas, was davon abhält. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich die ganze, daran kann man super alles Mögliche aufbauen. Daran kann man Kommunikationsplanung machen, daran kann man die Marken aktiv, also Kampagnen, damit kann man Kampagnen steuern, damit kann man eine Dramaturgie machen, ne? Kann man über Jahre dann planen, was sind denn jetzt wieder Gegenkräfte, die wir jetzt bespielen wollen, sozusagen, mit denen wir uns anlegen und so weiter.
Das und sagen wir mal, diese Interviews, die ihr führt, also so startet ihr dann ja in den Prozess, ihr werdet beauftragt vom Unternehmen, ihr geht in die Unternehmen und ihr führt mit unterschiedlichen Stakeholdern Interviews. Mhm. Was fragt ihr da? Also wie kommt ihr, weil das ist ja häufig, das wirst du vielleicht bei Wald selber gemerkt haben, wenn man mal für sich selbst sowas definieren muss, aufschreiben muss, das ist immer furchtbar, immer anstrengend, man denkt immer, oh Gott, man findet eigentlich gar nichts, weil man ja so mittendrin ist.
Ja.
Also was fragt ihr, um das so rauszukitzeln aus den Leuten?
Ja, also wir kommen sehr stark eigentlich über erstmal so einen persönlichen Einstieg und versuchen eigentlich damit dann auch nicht so, dass da nicht so Pressemitteilungen, also sozusagen so Talking Points runtergebetet werden, sondern versuchen sehr, sehr persönlich zu starten, was man eigentlich persönlich, wie man da hingekommen ist in die Organisation, was man dort erreichen möchte vielleicht und so weiter. Das macht dann schon mal, das ist schon mal ein ganz anderer Einstieg. Mhm. Ja, damit kommt man schon mal so in eine bestimmte Richtung. Dann kommen wir, jetzt fragen wir viel über die Vergangenheit. Ne? Was ist so, wo kommt es eigentlich her? Ne? Wir sprechen dann auch darüber, wo will man eigentlich in Zukunft hin und so. Und da merkt man schon, das ist dann auch schon, da ist dann Transformation beispielsweise, wird dadurch schon getriggert, ne, wenn ich über die Vergangenheit und Zukunft spreche. Mhm. Und damit kommt man dann auch unter Umständen dahin, dass man dann auch in diese Richtung kommt, wofür setzt man sich eigentlich ein in der Welt? Und was sind so größere Themen? Und das klappt eigentlich meistens gut, ne, dass dann auch, dass man in so einem Gespräch dahin kommt und eben auch dann über so große Themen irgendwann spricht, ne, dass man wegkommt eigentlich von so, ja, vielleicht Produktfragestellungen oder so etwas. Ne? Und dann das Zweite, was wir machen, ist, dass wir auch immer diese iterativ, also wir machen die Interviews iterativ. Also das heißt, wir nehmen immer Ergebnisse aus dem, was wir vorher gehört haben und bringen das dann in weitere Gespräche ein. Dann passiert auch schon mal was. Ne? Also,
weitere Gespräche nicht mit demselben Protagonisten, sondern dann neuen, die ihr wiederum mit den Erkenntnissen aus den anderen Interviews dann konfrontiert, ist jetzt das falsche Wort,
ne?
Aber so
inspiriert so werden, ne, in der Form. Und dann passiert auch schon mal was, ne, dann kommt man da auch immer tiefer rein.
Wie sieht denn so ein Endergebnis aus? Wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr sagt, unser Deliverable am Schluss ist ein 10-Seiten-Pamphlet, was immer ähnlich aufgebaut ist oder was sich wirklich wie ein langer Text, ein Essay so durchliest? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wir haben, also so, das ist natürlich erstmal das Kern-Deliverable, das strategische Narrativ, das ist natürlich eingebettet in bestimmte Analyseergebnisse noch. Ne, ne? Und dann kommen auf der einen Seite Analyseergebnisse und auf der anderen Seite natürlich auch so etwas wie so Aktivierungsideen oder Aktivierungsmaßnahmen mögliche, damit man auch versteht, was ist dann anders, ne, wenn man dieses strategische Narrativ anwendet oder auch strategische Shifts nennen wir das. Das heißt, da da versuchen wir dann aufzuzeigen, so habt ihr gestern darüber gesprochen, so sprecht ihr morgen darüber. Mhm. Das ist das eine. Und dieses strategische Narrativ selber, das ist tatsächlich so ein, ich würde sagen, ein Text, 5 bis 10 Sätze. Mhm. So. Ne, mhm. Der dann eben auch eine gewisse, ja, so eine gewisse Dramatik hat, mhm. ne, eine gewisse Emotionalität auch hat. Und häufig wird das Ganze auch verfilmt. Ne? Also, dass mhm. man dann so daraus eigentlich nochmal so einen Narrativfilm macht, der dann so mit vielleicht mit Found Footage oder Material, was das mhm. Unternehmen vielleicht hat, versehen wird und dass das dann vielleicht auch schon mal weiter intern weiter genutzt werden kann oder gar nach außen
hat. Und hat so ein Narrativ, wenn du sagst 5 bis 10 Zeilen, du merkst schon, ich will es ganz genau wissen, weil ich es danach logischerweise sofort an uns selbst ausprobieren werde. Hat es so einen typischen Aufbau, dass du sagst, wir fangen immer mit dem Kurs an, dann wird der Held eingeführt, dann wird der oder die Antiheldin irgendwie direkt daneben gestellt oder also kann man sich so eine Struktur des Narrativs vorstellen?
Ja, also das ist schon, so wie du sagst, das ist schon so ein möglicher Aufbau. Ich glaube, es gibt da natürlich viele, ne, also viele Spielarten auch, ne, also dass man einerseits sagt, man kann natürlich mit so einer großen Purpose-Erzählung oder mit so einem Purpose-Narrativ anfangen und sagen, das ist das, was uns in der Welt, was wir dort, also was wir erreichen müssen, denn das geht uns alle was an und deswegen haben wir dies und jenes in die Welt gebracht und erfunden. Mhm. Und verfolgen das täglich und so weiter. Also könnte so ein Aufbau sein. Aber es kann auch sein, dass man mehr über Transformation spricht, ne? Dass man mehr darüber erzählt, womit man sich vielleicht gestern beschäftigt hat und wie eigentlich die Welt von heute es notwendig macht, dass wir uns verändern, dass wir etwas anders tun und so weiter. Mhm. Versicherungswirtschaft haben wir auch tatsächlich gerade so eine Transformationserzählung gerade. Also vor 2, 3 Jahren war das eben von dem sozusagen der ökologischen Transformation der Versicherungswirtschaft entwickelt. Und dann kann es aber auch sein, dass man so richtig, das ist so der, wenn man mal, könnte man so als fast schon so ein bisschen den, das ist so der wahrscheinlich der Königsweg oder der die herausforderndste Disziplin oder vielleicht auch ein bisschen die gefährlichste, dass man über Gegnerschaft arbeitet. Mhm. Ne? Und das ist natürlich so etwas, was auch jetzt, was wir natürlich auch im politischen Umfeld sehr stark merken, ne? Und was sehr, sehr
Agnes Strack-Zimmermann.
Ja,
also. Die hat sich auf jeden Fall ein paar Gegner aufgebaut, würde ich sagen.
So, ne. Und das ist natürlich, es ist ja ein klassisches, ne. Man weiß, unter Gegnern, Gegnerinnen, versammelt man sich gerne, ne, oder gegen Gegnerinnen und Gegner versammelt man sich gerne und vergemeinschaftet sich. Ne, das ist natürlich sehr identitätsstiftend. Also es kann auch sein, dass das so etwas ist. Muss ja nicht immer dann so ja politisch sein. Das kann ja auch etwas sein, was so abstrakter ist. Ne?
Mhm. Fällt dir eins ein, wo es so einen starken, auch wirklich klar formulierten Gegner gibt von einem Narrativ, wo du sagst, da ist es wirklich gelungen?
Ja, also natürlich gibt es da, also ich kann jetzt nicht aus der eigenen Arbeit sprechen, aber so aus
einfach so
klassischerweise damals diese Apple-Kampagnen, die liefen natürlich über Gegnerschaft, ne? Das war ja so dann 1984 diese Geschichten, ne? So das war, da hat man wirklich
gegen
gesagt,
IBM und die Langweiligkeit der Welt und so weiter.
So genau, ne? Und da hat man natürlich wirklich, also es ist eigentlich eine wirklich gelungenes strategisches Narrativ, wenn man das hat man natürlich damals überhaupt nicht so genannt, aber es ist eine gelungene Überlegung zu sagen, wir vergemeinschaften uns gegen etwas und für natürlich genau für mehr Kreativität in der Welt und so weiter und für Kreativitäten und Misfits und sowas, was dann da.
Du hast das ja vorhin schon gesagt, also eigentlich oder angedeutet, eigentlich ist so ein Narrativ, das ihr entwickelt, ja so viel mehr als nur ein Kommunikationsinstrument. Also schichten wir es mal so ein bisschen ab. Ich habe jetzt also so ein 5 bis 10-zeiliges Narrativ, idealerweise nicht in der Schublade, aber vielleicht mal so auf den Tisch legen und sag, das ist jetzt super, dass wir das haben. Was macht man dann damit? Also wie operationalisiert man das? Sagen wir jetzt mal so im ersten Schritt für die Kommunikation, fürs zweite, dazu kommen wir bestimmt gleich auch nochmal. Aber wie kann ich das in der Organisation weitertragen? Welchem Hinweis? Wie können die Leute damit arbeiten? Und an welchen Stellen, in welcher Weise manifestiert es sich?
Ja,
das ist ja die Schwierigkeit. Ich habe es dann und finde die Erzählung selber super. Aber wie sorge ich dafür? Ja. Weil am Ende ist so, ich habe die Geschichte einmal erzählt und sagen alle, ja, ist ja prima, Kim, dass ihr euch das jetzt ausgedacht habt. Tolle Geschichte. Und dann war es das. Mhm. Wie schaffe ich, dass sie wirklich immer wieder weitererzählt wird und immer wieder so ein Dreh- und Angelpunkt? meines Tuns ist?
Also es ist eine super Frage, weil diese, das stellt, da stellt sich, dahinter steckt ja auch diese Fragestellung, die du am Anfang gesagt hast, wer seid ihr eigentlich? Seid ihr eine Agentur oder seid ihr eine Beratung? Ja, wahrscheinlich ein Hybrid. Und das, dahinter spiegelt sich auch diese, ja, diese Anwendungsfälle, ne? Also wir haben natürlich so Situationen, und das ist sowieso, würde ich sagen, die diese Karriere, die dieser Narrativbegriff so durchgemacht hat, ne? Vielleicht von etwas, wo man das so als Storytelling-Instrument benutzt hat, innerhalb von Kommunikationsmaßnahmen, dass man irgendwie gesagt hat, okay, das ist eine Kampagne und die, da erzählen wir eine Geschichte. Und vielleicht ist das, ne, hat auch narrative Qualitäten dann sogar schon und so. Und dann haben wir das und dann ist das eigentlich im Bereich Marketing eingesetzt worden, so auf Kampagnenebene. Und dann so in der nächsten Stufe kam man dann schon dahinter, dass man dann auch, ne, dass man das auch für die Markenführung einsetzen könnte. Das ist abstrakt, man nimmt mal jetzt alles Produkt, so die Produktebene raus oder die Kampagnenebene raus und sagt mal, wir versuchen mal unsere Marke narrativ zu gestalten. Ne? Was ist, wo kommen wir denn da, wo kommen wir denn dahin, wenn wir mal nicht mit Steuerrädern arbeiten und versuchen, Ordnung zu schaffen, sondern eigentlich Bedeutung zu erzeugen. Und die dritte Stufe, dann ging es schon so weiter, dass man gesagt hat, okay, ja, dann hat man plötzlich so Wandel, Transformation innerhalb von Organisationen vorgefunden oder so Herausforderungen vorgefunden, dass man nicht wusste, okay, wie sollen wir die jetzt eigentlich begleiten kommunikativ? Und da das mit Narrativen einzufassen, war dann so eine nächste, also ist man schon so tiefer reingegangen ins Business sozusagen, ne? in die Organisation, also aus dem Marketing sozusagen, aus der Außenkommunikation heraus. Wie erzählen wir eigentlich unsere Strategie? So, ne? Also ist so Strategie als Erzählung. So, das ist der, das ist sozusagen Stichwort oder die Überschrift dessen. Und dann das vierte und letzte, wo wir dann so was, wo ich finde, das ist so die Königsdisziplin schon wieder, die ist Strategie als Erzählung. Dass ich mir wirklich überlege, wie kann ich eigentlich meine Erzählung als Strategie verstehen? Also wie kann ich eigentlich, glaube ich eben falsch gesagt, Erzählung als Strategie, so rum muss man sagen. Also die, dass ich wirklich sage, ich habe eine strategische Erzählung und ich folge der strategisch, wirklich unternehmensstrategisch, sage wirklich, okay, da, wir treffen Entscheidungen nicht von der Excel-Tabelle aus oder nicht nur von der Excel-Tabelle aus, sondern eben aus dem strategischen Narrativ heraus. So, und deine Frage war, wie kriegt man das denn jetzt in die Organisationen hinein? Also ich glaube, wenn man dort, wenn man es schafft, Frage, wo trifft man ein, wo tritt man ein? Und wir hatten jetzt das Glück, dass wir mit vielen, ja auch viel mit Vorständen arbeiten, viel Vorstandsarbeit machen und so weiter. Und das ist schon mal, wenn dann ein Verständnis und eine Begeisterung entsteht dafür, dass man bemerkt, ja, okay, das löst ja ein paar Sinnstiftungsprobleme, die ich so habe. Und dann vielleicht sogar Vertrauen darauf hat, dass das nicht nur Sinnstiftung in die Organisation hinein bedeutet, für strategische Entscheidungen beispielsweise, sondern auch Richtung Markt, dass man merkt, so, wenn ich das mache, dann entsteht dadurch Kommunikation auch auf Marktseite. Dann finden Menschen das spannend und erzählen das weiter, weil ich mich nach einem strategischen Narrativ richte. So, und dann greifen das Medien auf. Also es ist so der, ne, wenn man so, okay, das Business funktioniert nach innen und es, ne, so, es ist medial anschlussfähig und Menschen finden das auch gut, weil Menschen erzählende Affen sind.
Genau, und das stimmt. Wir hatten vorhin, das haben jetzt die ZuhörerInnen nicht mitbekommen, weil das noch war, bevor das Tonband lief, einmal kurz über das Buch Der erzählende Affe gesprochen, ne, in dem es ja auch um die Stärke von Narrativen geht und dass eigentlich die Idee ist, der Mensch ist der erzählende Affe, weil alles, was wir heute wissen, womit wir uns beschäftigen, eigentlich immer auf Erzählungen basiert, die dann rüberschwappen, weitererzählt werden und dass es eben auch darum geht, welche Elemente, welche Faktoren brauchen diese Geschichten eigentlich, um solche zu werden, die weitererzählt werden können. Ja. Nur das ist ja interessant, weil ein Großteil der Geschichten, 98, 99%, werden wahrscheinlich nie weitererzählt, sondern haben eine Halbwertszeit von 2 Tagen. Aber es gibt eben einige starke Geschichten, die uns als Menschheit dann irgendwie begleiten und prägen. Und ich fand das Buch selbst sehr, sehr inspirierend. Ja. Deswegen so kamen wir in unserem Vorgespräch, glaube ich, auch drauf.
Ja,
ne?
Ja, und ich glaube da auch sehr stark dran. Und ich glaube, dass deswegen, weil wir Menschen mit in narrativen Mustern denken. Ne? Mhm. Wir haben da, also unser Gehirn ist so strukturiert, dass narrative anschlussfähig sind. Und wenn man sich dann über am Lagerfeuer erzählt hat, über etwas, was man dort erlebt hat in der Welt da draußen, das waren einfach wichtige oder die einzigen Möglichkeiten, überlebensnotwendig. Mhm. Ne? Und dieser Umstand, dass wir eben in narrativen Denken und narrativen strukturieren, das, wenn man das so als Vorstand dann auch so sagt, okay, ich richte mal meine Strategie da und ist mutig und sagt, das ist zwar vielleicht auf der Excel-Tabelle ist das vielleicht nicht der höchste Wert, aber auf der Erzählebene vielleicht der höchste Wert, dann hat man schon mal den ersten, würde ich sagen, die erste Checkbox für ein erfolgreiches strategisches Narrativ, also für die Implementierung eines Narrativs. Und dann, ja, und dann kommen natürlich diese ganzen Dinge, Kommunikation damit machen, ne? Ist auch nicht dann doch auch keine Angst vor Wiederholung haben, weil man selber denkt dann auch immer so, okay, ich habe das jetzt
Wir
haben das doch schon dreimal erzählt worden. Ja. Und das ist aber tatsächlich, es landet dann, also man muss immer wieder dran erinnern und immer wieder aktivieren, wenn man das so eine gute Unternehmenskommunikation, Marketing, interne Kommunikation, je nachdem, wie das so aufgestellt ist, das Unternehmen, wenn man das gut auch dann spielt und verfolgt, dann bekommt man da auch wieder einen Haken auf der Checkbox.
Welche Halbwertszeit haben Narrative denn? Weil ich meine, das wirst du kennen aus deiner Zeit vorher sozusagen strategische Markenarbeit. Kommt ein neuer CMO, kommt mit Sicherheit der Auftrag, sich nochmal die Marke anzugucken, und da Feintuning zu betreiben. Und also aus meiner Sicht werden Marken viel zu häufig angefasst, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Wie siehst du das? Also wie ist die Halbwertszeit von Narrativen? Sprechen wir da über 10-Jahres-Zyklen oder noch länger?
Ja, ich würde sagen, also jetzt so in der, wir haben Auftraggebende, die, würde ich sagen, so nach 5 bis 7 Jahren, also was wirklich so ein klassisches strategisches Narrativ angeht, da dann sagen, so jetzt hat sich doch nochmal was geändert und jetzt wollen wir eigentlich da nochmal. So, und da ist ja aber auch, das ist ja auch nur ein Fortschreiben. Mhm. Das muss man ja sowieso sagen, ne? Dass wir auch natürlich jetzt nicht unbedingt dann sagen, wir haben jetzt hier ein strategisches Narrativ und da ist jedes Wort abgestimmt und da ist dann, ne, weil sonst kommt man da in ganz andere Prozesse, in so Leitbildgeschichten oder sowas rein, ne, wo man dann so,
oh. Die dann wirklich in irgendeinem Buch oder auf einer Wand verschwinden.
Ja, und, genau, die dann auch niemanden interessieren, passiert. Aber wo jeder sich nochmal ein Wort reingeworfen hat und dann sich abgebildet fühlt. Da kann man aber auch ein bisschen flexibler mit umgehen, ne?
Also, das ist aber ein schönes Prinzip. Also es freut mich, dass du das sagst und ihr das auch so seht. Also das ist eigentlich ja am Ende auch irgendwie always better ist, ne? Weil es geht ja nur drum, nicht zu sagen, das, was war, war, wir machen uns jetzt doch mal ganz frisch Gedanken, sondern einfach nur zu sagen, an welchen Stellen kann ich präzisieren, wo es vielleicht auch was Neues hinzugekommen, was ich ergänzen kann, ne? Weil ganz, ganz häufig, das geht mir auch so in unserer strategischen Arbeit an unserer Agentur selbst, und dass du ganz häufig ein Jahr später hast du eine andere Erkenntnis, eine andere Erfahrung gesammelt, guckst nochmal drauf und sagst, Mensch, es passt immer noch, aber das müssten wir da eigentlich noch mit reinschreiben, weil das ist total wichtig. Wusstest du nur zu dem Zeitpunkt der Erstellung des eigenen Markenkerns, des Narrativs, wusstest du es schlichtweg noch nicht. Ja. Also das finde ich schön, wenn man sich diese Offenheit erhält, ohne zu sagen, ich denke mir jetzt was anderes aus. Weil wie du sagst, wir müssen ein bisschen die Langeweile ertragen, dass es um Wiederholungen geht.
Ja.
Weil nur dann, also wir haben es im Kopf, aber wie viel Wiederholung braucht es, bis andere Menschen ein Bild von uns im Kopf haben?
Richtig, ja, genau. Ja, eben, ne? Also andere Menschen, die eigenen Mitarbeitenden und so weiter, das ist, also bis das so, das ist ja auch, da eine gewisse Pfadgebundenheit hat da sicherlich Vorteile auch, ne? Und das vermisst man ja manchmal dann auch so bei so, ich beobachte das natürlich auch, dass man so agile Verfahren, ne? Dass man da natürlich manchmal dann so dieses strategische, langfristige dann doch eher auch dem sehr skeptisch und ablehnend gegenübersteht, ne? Und irgendwo sagt, okay, ich probiere aus, was performt nicht, dann mache ich was ganz anderes. Ne? Und das ist auch ein Weg, aber natürlich ein anderer als so eine Vorgehensweise.
Ich kann ja mal, weil du hast eben gesagt, Transformation, Narrative, Unternehmensstrategie, angefangen von der internen Kommunikation, bis es sich dann irgendwann möglicherweise auch in strategischen Weichenstellungen für mein Geschäftsmodell manifestiert. Mhm. Ich kann ja mal eine kleine Challenge mit dir machen oder zumindest für mich eine Challenge und einmal das teilen, was ich glaube, was vielleicht bei uns das Narrativ sein könnte. Und du sagst mal, ob es ein Narrativ ist, also damit ich mal so einen kleinen Check habe. Wir haben ja selbst vor, ja, jetzt sind es bald schon 5 Jahre, eine eigene Transformation gestartet im Zuge des Generationenwechsels von KNSK. Ich habe das von den beiden Gründern übernommen, mit meinem Kollegen Florentin dann damals vor 4,5 Jahren weitergeführt. Wir haben intern eine Transformation gestartet und eben auch versucht, eine Geschichte zu finden, die zutiefst wahr ist, die aber idealerweise zuerst die Mitarbeitenden motiviert. Und eigentlich war das immer nur als Geschichte für intern gedacht, um den Leuten zu erklären, was wir vorhaben und warum wir das jetzt machen. Und wir haben damals auch lange überlegt, hatten so, wie man das so macht, weißes Blatt Papier vor uns, haben dann lange diskutiert, haben auch mit den Gründern gesprochen, warum habt ihr die Agentur gegründet? Was war das überhaupt für eine Agentur? In Teilen haben wir uns wiedergefunden, in Teilen haben wir gesagt, okay, sehen wir jetzt irgendwie ganz anders, aber es war total interessant, weil du hast ja vorhin auch gesagt, ihr taucht nochmal in die Historie ein. Für uns war das auch so und wir haben dann irgendwann gesagt, es gibt in dieser Agentur ganz, ganz viel, was bewahrt werden will und sollte, ne? Weil das wichtige Wurzeln sind, eine DNA, eine Heritage und am Ende ist eine Agentur ja immer ein Kulturgebilde von kreativen Menschen mit einer eigenen Besonderheit. Und wir haben dann gesagt, bei uns, unser Auftrag ist es ja zu modernisieren, Digitalkompetenzen aufzubauen, strategisch gesehen State of the Art zu sein, also es irgendwie auch in die Zukunft zu führen.
Ja.
Und dann haben wir, man soll ja selber nicht kreativ werden bei sich, aber wir haben dann versucht, eine Wortschöpfung zu machen, indem wir gesagt haben, Forward to the Roots ist so unser eigenes Narrativ, was ja noch sehr selbstbezogen war auf uns, auf unseren Weg zu sagen, die Roots sind stark, aber es geht darum, sie in die Zukunft zu tragen. Eigentlich so das Prinzip der stetigen Selbsterneuerung. Und da ist jetzt ja erstmal kein Anti-Held da oder irgendwas, sondern das ist ja so ein bisschen auf den eigenen Blick. Und wir haben dann so gemerkt, als wir das erzählten, vorgestellt haben, dass das extrem gut bei unseren Leuten resoniert. Weil es natürlich ganz viele Mitarbeitende anspricht, die schon lange dabei sind. Mhm. Die sagen, ja, die Roots habe ich mitbekommen, die fand ich cool. Jetzt habe ich schon weniger Angst vor der Zukunft, weil ich weiß, es hat was mit der Vergangenheit zu tun und es war nicht alles schlecht. Und die anderen, die neu gekommen sind, haben gesagt, wie cool ist das denn, eine Agentur im Zuge eines Generationenwechsels nochmal ein Stück weit auch neu zu erfinden und trotzdem auf ein paar Sachen aufzusetzen, die gut waren und Erfolg hatten. Und als wir das dann so erzählt haben und wann immer wir uns vorgestellt haben, haben wir natürlich über diese Transformation gesprochen, die Kunden mitgenommen, damit sie das verstehen. Und dann haben damals so die ersten Kunden gesagt, Forward to the Roots, das finde ich cool, das würde ich ja am liebsten klauen, weil das gilt für uns auch.
Ja.
Wir haben auch gerade das und das Thema oder Generationenwechsel, Inhaber geführt oder ich weiß es nicht, neue Strategie, aber immer wissentlich, um in die Zukunft zu gehen, muss man die Vergangenheit verstanden haben. Und dann haben wir gemerkt, hey, Moment mal, das ist ja eigentlich was, was auch für unsere externe Erzählung Sinn macht. Und zwar nicht nur, wenn wir über uns selbst erzählen, sondern auch die Frage, wie wir auf Marken schauen. Weil wir auch da der Überzeugung sind, und jetzt kommt ein bisschen der Anti-Held, von dem ich glaube, er könnte einer sein, dass wir auch gesagt haben, wir können es nicht ertragen, wenn so die ganze Zeit irgendwas Taktisches und Kurzfristiges passiert. Ne? Also nicht zuletzt, du sprachst vorhin über Social Media, viele Veränderungen, die sich dadurch ergaben, totale Berechtigung ja auch im Mix. Aber ich hatte damals gemerkt, oder Performance Marketing, auch so ein Lieblings-Anti-Held von mir, wenn man nur darauf setzt oder jetzt plötzlich sagt, diese Sau wird durchs Dorf getrieben. Ja. Morgen sind es NFTs, dann ist es wieder das. Und ich habe dann immer so die Sehnsucht nach langfristiger strategischer Markenführung gehabt. Und es war dann so ein bisschen mein Anti-Held, war alles, was dagegen spricht. War alles Kurzfristige, alles Taktische und FOMO. FOMO ist mein größter Anti-Held. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich eine tolle Erzählung, weil es auch hilft, zu sagen, wir wollen mal wieder für strategische Klarheit sorgen. Wir wollen klare Empfehlungen geben, die jetzt nicht irgendwie sind, ja, wir haben 3 Routen, kannst du alle aussuchen, sind alle kreativ und so weiter. Ja, ja. Und so haben wir es dann letztlich weitererzählt. Und jetzt komme ich zum letzten, zu der Phase, die du auch gesagt hast, bis hin zum Business. Also dann eben auch die Frage zu stellen, okay, wenn Forward to Roots das Narrativ ist, was heißt das dann eigentlich für unser Angebot?
Ja.
Dann heißt es, du musst dich gut mit Roots auskennen. Du musst also gut sein in strategischer Grundlagenarbeit, in Analysen, am Ende auch in Stakeholder-Management, weil du musst ja mit Menschen umgehen, die über die Roots erzählen. Und du musst viel Forward in dir tragen. Also idealerweise nicht nur über Zukunft sprechen, sondern dich selber auch trauen, Schritte in die Richtung zu gehen, Dinge zu explorieren, neue Units zu gründen, neue Kompetenzen zu machen und all das. Und dann haben wir gemerkt, in dem Moment, wo du das anfängst zu tun, ist die eigene Erzählung noch mal viel stärker, weil die Menschen es dir dann auch abnehmen.
Ja.
So, lange Rede, kurzer Sinn. Ist das so eine Art Narrativ?
Finde ich schon.
Ja?
Ja, finde ich schon. Also ich würde jetzt sozusagen.
Ja, unbedingt, Nerd-Talk haut drauf. Wär, ja.
Nerd-Talk finde ich Nerd-Talk gut, ja. Wär, Forward to the Root ist dann so ein, vielleicht so ein Claim, der dann eine Überschrift wäre oder eine Unterschrift von dem von dem strategischen Narrativ. Ich glaube, das, was du gerade erzählt hast, das wäre für mich das strategische Narrativ. Ne? Also dann, wenn wir würden es dann nehmen, ein bisschen dramatisieren.
Und Drama und dann, ist immer gut.
Drama ist immer gut. Und dann käme da so etwas raus. Und dann käme da eben auch die Frage, ne, wer sind dann so diese Antagonisten? Wogegen stellen wir uns eigentlich? Und ich finde diese Wurzeln, also wenn man das jetzt so semantisch betrachtet, da ist dann was Echtes, da ist was Lebendiges drin, ne? Da ist was authentisch, schwingt irgendwie mit Authentizität. Und sich dafür einzusetzen in so einer Plastikwelt, sagen wir mal, für etwas, was gewachsen ist, das finde ich schon sehr, sehr narrativ, ja.
Ich glaube, ja, so das Streben eigentlich ist es auch, das Streben nach irgendwas Substanziellem. Dass man einfach sagt, irgendwie, das hat Hand und Fuß. Das ist wahrscheinlich sozusagen die Antwort auf FOMO und Kurzfristigkeit ist Substanz an der Stelle.
So, ja. Und dann dieses Forward dabei, ne, das ist, glaube ich, die wichtige Komponente, die es dann wiederum braucht. Weil man ist ja nicht da irgendwie im Bewahren nur, man ist ja, weiß ich, wie man das, man ist ja keine Ahnung, Stiftung oder so etwas, ne, sondern man ist ja dann dabei. Wobei Stiftungen natürlich auch einen Gestaltungsanspruch haben, aber so, man ist ja beim Gestalten in die Zukunft. Wir brauchen natürlich irgendwo gleichzeitig Kreativität, Disruption, Innovation auf einer Ebene, die dann Unerwartetes unseren Auftraggebenden mitbringt, würde ich so sagen. Also von daher.
Okay, aber würde was ganz konkret fehlen oder würdest du sagen, boah, da müsst ihr nochmal nachdenken?
Ja, also ich würde mich fragen, ist das so, also ohne Witz, ne?
Nee, darfst du, viel, das ist ja.
Mit ganz vorsichtig gut. gesagt, dieses Forward to the Roots, diese Wurzeln, die müssten dann schon definiert werden, glaube ich. Also das müsste man dann schon umschreiben, wofür steht das genau, was ist das, was bedeutet das? Weil Roots kann ja erstmal auch alles sein. Deswegen sagen ja dann auch die Auftraggebenden, es ist eine gute Plattform auch für unser Selbstverständnis. Das ist ja, also es ist schon so etwas sehr gängig, sagen wir mal geländegängig in verschiedenen Terrains. Und dann muss man das schon nochmal auch ausdifferenzieren und könnte auch sein, dass man da vielleicht eine Begrifflichkeit noch findet oder so, die doch ein bisschen eigenständig, die Eigenständigkeit auch noch mal ausdrückt. Was ist denn das, was jetzt euch dann auch wirklich differenziert von anderen, die das irgendwie auch von sich sagen könnten?
Die schwierigste Aufgabe überhaupt. Oh. Das ist ja, ich meine, wir sprechen ja über die, also am Ende ist es ein Thema über Narrative, aber natürlich ist ein Großteil der Zuhörenden auf Agenturseite und wird sich wahrscheinlich auch gerade fragen, habe ich eigentlich ein Narrativ für meine Agentur? Wie ist denn das eigentlich? Weil am Ende ist das ein Angebot, was natürlich durch die, ja, wie soll ich sagen, handelnden Personen und diese arbeiten mal die Talente, da jene, aber die können theoretisch auch wechseln. Also eigentlich geht es ja schon auch um das einerseits immaterielle Gebilde, das Bild, was man von sich selbst gezeichnet hat, dann natürlich auch über, wie macht man die Art von Werbung, für welche Art von Werbung, Kreation oder so steht man. Das sind dann ja so die Unterschiede. Aber das dann in Worte zu fassen, in so ein Narrativ zu fassen, dann hat man ja selber auch immer das Bedürfnis, ach, wir wollen gar nicht so viel über uns nachdenken. Wir denken ja über unsere Kunden nach, das werdet ihr kennen.
Ja.
Das ist ja immer so ein bisschen das Thema mit dem Schuster und den eigenen Schuhen und so weiter.
Ja, absolut.
Habt ihr denn für Wald ein eigenes Narrativ aufgeschrieben oder auch so, wie du es vorhin vielleicht ein bisschen gesagt hast, aus eurer Prägung und dem, was euch fehlte und vielleicht auch ein bisschen wütend gemacht hat?
Ja, wir haben das natürlich, genau. Wir haben da auch nochmal, also es war auch interessant, wir haben vor einigen Jahren das mal, wir haben das immer mal wieder in verschiedenen Formen für uns erarbeitet, mal sehr aus der Organisation heraus, aus den Mitarbeitenden heraus, mal auch sehr stark aus den Gründern heraus, die dann gesagt haben, so, das ist eigentlich das, was wir so wollten und so weiter. Und wir haben schon so etwas, ja, auf jeden Fall. Also wir haben dann ein Dokument und irgendwo auch eine, so, aber ich muss auch sagen, diese Schuster-Themen und den Leisten, das ist schon etwas, wo wir immer wieder auch sagen, hey Mann, wir machen viel zu wenig, wir müssten eigentlich noch viel mehr und wir müssten da, guck mal hier, das ist doch alles da, wir müssten doch nur, das müssen wir auch.
Glaube ich.
Ja. Ja.
Und sag mal, habt ihr es schwerer, seitdem alle Welt über Narrative spricht, alle Agenturen jetzt auch Narrative anbieten, ihr möglicherweise im SEO-Ranking nicht mehr auf Platz 1 seid, weil viele andere diesen Begriff trotz Jan Böhmermanns Kritik ihn auch nutzen?
Ja, wir haben es leichter. Also ich würde sagen, wir haben, ja, dass dieses sich erklären, das fällt ein bisschen weg. Ne? Also wir, es ist natürlich, klar, vielleicht sagt man dann auch vorschnell, vielleicht diesmal vorschnell, ja, 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 super, Narrativ brauchen wir. Und dann hinterher versteht man erst, was wir damit eigentlich wollen. Gleichzeitig ist das aber dann auch etwas, was man dann gemeinsam auch mit Auftraggebenden bearbeiten kann und dann auch sozusagen die Einwirktiefe auch gemeinsam bestimmen kann, ne? Wie Transformation soll das eigentlich auslösen?
Jetzt mal angenommen, also das ein disruptives Thema der Branche ist ja KI.
Ja.
Ist in aller Munde, beschäftigt alle. Jeder von uns guckt, glaube ich, auf die eigenen Prozesse, Kompetenzen, ja. Produkte und so weiter. Ist das für euch leichter, weil die Arbeit, die ihr macht, hat eigentlich ja ein sehr persönliches Element, weil du mit handelnden Personen sprechen musst, eine richtige Fragetechnik auf die Dinge, die du in der Sekunde hörst, eingehen, raushören. Das ist ja nichts, was sich auf Basis einer künstlichen Intelligenz in der Welt da draußen befindet, sondern was sich ja meistens in den Menschen und in dem Wissen der Organisation befindet. Nutzt ihr selber KI? Beschäftigst du dich damit, inwiefern vielleicht eine Gefahr daraus resultiert, dass irgendwann Unternehmen ihre Narrative durch eine künstliche Intelligenz schreiben lassen?
Ja, also natürlich nutzen wir auch KI. Ne? Also jetzt so im Sinne auf der Ebene uns bestimmte Dinge zu erleichtern. Ne? Das, glaube ich, machen dann alle oder eben auch vielleicht mal zur Erarbeitung von Visualisierungen. Das ist klar. Ne? Das erstmal auf der Ebene sowieso. Und dann sind wir aber auch dabei, dass mit, also wenn wir so ein Forschungsprojekt mit einigen Experten im Bereich AI, die uns, mit denen wir eigentlich diskutieren, wie ist eigentlich die Anschlussfähigkeit von einem strategischen Narrativ hin eigentlich in so Marketing-Copilots oder überhaupt in bestimmte generative AIs. Ne? Einfach auch deswegen, weil natürlich, ich meine, im Moment ist ja die Situation, die generativen AIs, die müssen gepromptet werden, da muss jetzt, die müssen so, und dann wird dort entstehen Visualisierungen, aber wo ist dann das Wichtigste, was unsere Branche erarbeitet, nämlich Differenzierung? Wie stellen wir das eigentlich sicher, dass dann so ein Forward to the Roots, wie füttern wir die eigentlich ausreichend mit diesen Roots, mit diesem und den strategischen Gedanken, was vielleicht hinter diesem Forward steht? Wie kriegen wir die da eigentlich dahin, dass sie differenziert und einzigartig über uns spricht? Und das, ich glaube, da ist auch das strategische Narrativ tatsächlich ein Schlüssel, weil nicht nur, weil es dann diese 5 bis 10 Sätze sind, sondern das Ergebnis da ist ja auch noch diese semantischen Räume, in denen Komplexität abgebildet wird, in denen Interviews, also Transkripte stecken und die da verdichtet sozusagen hinter einzelnen Begriffen hinterliegen. Und das kann, oder so ist unsere Arbeitsthese zumindest, das kann insgesamt eigentlich das einzig richtige Briefing für eine regenerative KI sein. Weil man da irgendwo sagt, okay, da habe ich genug Komplexität, da habe ich genug Daten, ne, und nicht irgendwie eine simple message, da komme ich wieder zu Anfang des Gesprächs, ja, nicht irgendwie was Verdichtetes, mit dem eine KI auch nichts am Ende Neues machen kann. Aber wenn ich es schaffe, eine Komplexität, eine unternehmens- oder markenspezifische Komplexität hineinzubringen und dann zu übertragen in generative Prozesse und das dann anlerne, dann kann das was sehr Zukunftsweisendes sein.
Ich glaube auch, was du eben nochmal gesagt hast, jetzt nochmal den Sprung zurück und ein bisschen wieder weg von der KI. Ich komme nur drauf, weil du gerade gesagt hast, das ist ja eben nicht die Verkürzung, die wir haben wollen, sondern das Narrativ lebt ja von der konkreten Ausformulierungen von dem semantischen Raum, der eben sehr individuell und differenzierend ist. Ich glaube, wenn man den hat, fallen einem ja Optionen ein, was das fürs Geschäftsmodell heißt, wie man die eigene Strategie, vielleicht auch die Transformationsgeschichte daran knüpfen kann, weil sie eben mehr Anschlussfähigkeit hergibt als nur so einen verdichteten Satz, der möglicherweise im Markenkern oder im Claim oder im Purpose oder irgendwo steht, bietet es mehr Raum. Und deswegen hat es vielleicht auch, und das ist ja interessant, weil das Ziel muss ja auch sein, dass Marketing schnittstellenfähiger ist.
Ja.
Und es ist ja in dem Moment, wo ein Unternehmen ein starkes Narrativ hat, was stark vom Marketing bespielt wird, was sich dann aber auch im Handeln des Unternehmens, der Beteiligten, im ganz konkreten Angebot, in den Produkten und Leistungen auch wiederfindet, ne? Weil es dann wahr wird. Also dann ist es eben keine Story, sondern ist halt ein wirkliches Narrativ des Unternehmens.
Ne? Richtig.
Ja. Und sag mal, vielleicht eine fast schon Abschlussfrage. Jetzt sind wir so tief in die Welt der Narrative abgetaucht. Es geht um die Zukunft der Agenturen. Wir haben eben schon Generative AI gestriffen. Häufig beklagt die Branche ja Fachkräftemangel, sinkende Wertschätzung von Kreativität, der Arbeit als solcher und. Tausend und ein Thema. Jetzt sagt man, die Politik braucht ein neues Narrativ, Deutschland braucht ein neues Narrativ. Braucht vielleicht die Agenturbranche auch ein neues Narrativ?
Ah, schöne, ja, also, auf jeden Fall.
Wir können uns vertrauensvoll an dich wenden.
Ja, genau, vertrauensvoll. Ja, ich würde schon sagen, ich unterstreiche das auch. Ich habe das ja nun auch, obwohl ich dann nicht so, ich stehe da immer noch so ein bisschen am Rande, würde ich sagen, dieser Agenturwelt, in dieser klassischen, das sind da immer mal wieder, auch durch die Töchterunternehmen, die wir haben, da kommen wir dann immer mal mehr in diese Agenturwelt hinein. Aber, ich würde es auch, meine Beobachtung ist auch so, dass die Wertschätzung auch von Seiten, von auftraggebenden Seite, Budget ist natürlich schwierig und so weiter und dieses, und gleichzeitig die Branche aber auch, also sich da wieder mal auch so für die, sozusagen für die Business-Seite auch mehr zu, mit der Business-Seite noch mehr auseinanderzusetzen, das ist, glaube ich, schon auch etwas, was ich der Branche so raten würde, nicht nur auf der Kreativseite zu bleiben. Ich weiß nicht, das können manche sehr gut, manche eben, da habe ich den Eindruck, dass das natürlich im Branchenbild, da ist man immer, ja, das ist ja, da sagen ja dann die, nee, das ist ja Marketing. Und das wird so abgetan als etwas, was irgendwie nichts mit dem zu tun hat, was vorher irgendwelche Unternehmen erarbeitet haben, Produktentwickler gemacht haben und so weiter. Also so dieses, und dieses, ja, dafür auch einzustehen, dass das ja nur eine Fortsetzung dessen ist, was die Unternehmen machen. Das ist, glaube ich, etwas, was so, ich meine, wir kennen das aus der, in der Wissenschaft beispielsweise. Wir haben ja auch, wir arbeiten auch für Hochschulen. Und da ist das tatsächlich ja auch ein Thema, ne? Also Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation viel stärker miteinander zu verknüpfen. Und zu sagen, gut, also liebe Wissenschaftlerin, lieber Wissenschaftler, es reicht nicht, dass du jetzt nur im Labor stehst oder nur deine Publikation machst. Du musst wirklich einen Schritt weiter auch in diese Third Mission hinein und sagen, was tut das denn für die Gesellschaft?
Mhm. Und sag mal, wie könnte sich die Branche, weil das ist ja das sind ja sehr diverse Stakeholder. Jeder, es fängt ja schon bei der Frage an, was ist denn eine Agentur? Welchen Schwerpunkt hat sie? Welches Angebot? Das macht es ja schon so schwer, ne? Aber wenn wir jetzt mal sagen würden, die Kreativagenturbranche, würden wir es mal darauf fokussieren. Könnte man überhaupt ein Narrativ für die entwickeln? Müsste sich das jeder selbst beantworten?
Also du fragst natürlich, das ist total spannend, deine Frage, denn wir arbeiten ja viel auch für Verbände, für Industrieverbände, Branchenverbände, Spitzenverbände. Und da stellt sich natürlich auch immer die Frage, ne, Branchennarrativ versus dann, ne, also was tut eigentlich eine Branche für die Gesellschaft? Und dann wiederum geht es natürlich dann los, dass sich die Mitgliedsunternehmen wiederum differenzieren müssen voneinander. Das heißt also, das ist aber durchaus ja möglich, ne, dass man sich irgendwo sagt, okay, man versammelt sich unter einer gemeinsamen Idee, unter einem gemeinsamen Auftrag und tut es eben jeder auf seine Art und Weise.
Aber es ist spannend, dass du das sagst, dass ihr das auch für Branchenverbände und solche, ich sag mal, komplexeren Institutionen dann entwickelt.
Ja, das ist ja die Frage dann wiederum, was tut dann auch, ja, also wie wird so eine Branche in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wie ist dann eine Situation im Fachkräfte, wie kriegt man Talent? Weil jetzt ist das eine beliebte oder weniger beliebte Branche, also ist das in eine, die in der Sinnökonomie anschlussfähig ist? Mhm. Und was ist eigentlich mit der Politik? Also ist das eine, schafft man es mit der Branche vielleicht auch in die Politik hinein? Und da ist man dann über, da kann man jetzt vielleicht da haben wir immer wieder die Situation, da kann man ja nicht immer über die Arbeitsplätze kommen, die dann sagt, ja, warte mal, weg zur Arbeitsplätze in Gefahr, weil da verliert man, kleinere Branchen verlieren natürlich sofort gegen die großen Branchen mit den vielen Arbeitsplätzen, aber dass man da irgendwo sagt, okay, ohne unsere Branche sind wir in einem wirtschaftspolitischen, sagen wir mal weltpolitischen, in einer weltpolitischen Situation vielleicht nicht so weit vorne, ne? Also was leistet denn die Branche dafür, dass ja eine Nation oder ein Europa oder was, ne, wie man dann auch immer aufgestellt ist als Verband, sich gegen andere Regionen behauptet oder mit anderen behauptet.
Ich überlege gerade, wer der Antagonist sein könnte.
Ja, das ist eine gute Frage. Also da gibt es natürlich, Antagonisten können natürlich sein, es kann natürlich Technologie sein, was den Menschen ja dann in dieser Erzählung dann ersetzt. Ne? Muss man natürlich nicht immer, aber das lässt sich natürlich so spielen. Oder eben vielleicht Regionen, die das sehr gut machen, die da vielleicht auch ein Händchen für haben, mehr als vielleicht man das so hier uns so nachsagt.
Ach, spannende Aufgabe, ja. Also wir können ja mal alle so verbleiben, dass wir bei uns selbst anfangen und eigene, wenn wir sie nicht schon haben oder nochmal weiterentwickeln, das als Impuls sehen und dann vielleicht nochmal mindestens ein paar Minuten drüber nachdenken, was das eigentlich für das Narrativ der Agenturbranche bedeuten könnte. Ich danke dir sehr, Ralf, für den Anstoß, für die vielen klugen Gedanken und Inspirationen. Hat mir viel Spaß gemacht und ich denke auch nochmal über Forward to Roots nach und vor allem die Frage, wie wir die Roots konkretisieren können. Ich danke dir sehr.
Ja, danke. Danke für das tolle Gespräch.